Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vario aufs Ohr, dem Podcast der Vario Software AG für alle, die sich für ERP-Software und digitale Geschäftsprozesse begeistern. Mein Name ist Susi und ich freue mich, Ihnen heute eines unserer vergangenen Webinare vorzustellen, in dem ich mit verschiedenen Expertinnen und Experten über spannende Themen gesprochen habe. Freuen Sie sich also auf spannende Einblicke, aktuelle Trends und inspirierende Erfolgsgeschichten rund um die Vario ERP Software. Und jetzt heißt es, Kopfhörer auf oder Lautsprecher an, viel Spaß beim Zuhören! Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Schön, dass Sie hier eingeklickt haben zum heutigen Webinar bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Vario und Prozac. Das heutige Thema lautet Vario und Prozac, Cybersecurity in Ihrem Unternehmen. Und wir greifen diesmal die Hacker an und nicht andersrum. Und ich starte auch direkt mit dem Themenüberblick, beziehungsweise ich erläutere Ihnen ganz kurz, worum es heute geht. Ich starte mit einer ganz kleinen Begrüßungsrunde zu Anfang, damit Sie einfach auch wissen, wer wir sind. Dann erläutere ich Ihnen die Chatregeln, denn auch Sie haben die Möglichkeit, heute Ihre Fragen zu stellen. Und darum bitte ich Sie auch, denn ich möchte auch, dass Sie schließlich aus dem Webinar rausgehen und ein bisschen was mitnehmen. Anschließend knüpfe ich an die Zusammenarbeit zwischen Vario und Prozac an, also Vario-seitig. Warum haben wir uns als Unternehmen eigentlich für Prozac selbst entschieden? Und ich denke mal, dass Emanuel auch später nochmal Prozac-seitig erklären wird, warum eigentlich mit Vario zusammenarbeiten. Dann wird Ihnen erklärt, was eigentlich Prozac ist, wie das Ganze in der Vergangenheit entstanden ist versus heute. Wir gehen auch auf den Unterschied zwischen Informationssicherheit und IT-Sicherheit ein. Und wir haben für Sie heute 4 interessante Umfragen vorbereitet, die ich im Verlauf einblenden werde. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie Sie das Ganze abstimmen. Dann wird es ein wenig persönlicher, denn ich habe schon ein bisschen angeteasert bei der Anmeldung in dem Text, das Webinar heute wird ein bisschen anders ablaufen als das, was Sie vielleicht von Vario bereits gewöhnt sind. Denn bei dem persönlichen Part wird Emanuel Ihnen einfach nochmal so einen kleinen Blick darüber verschaffen, wie alles entstand und warum Emanuel diesbezüglich mit Herzblut bei der Sache ist. Und dann haben wir noch ein paar Angriffsbeispiele für Sie vorbereitet, basierend auf wahren Begebenheiten. Und wir sprechen auch darüber, was denn eigentlich Prozac dagegen tun kann, also in Bezug auf solche Art von Angriffen. Und zum Schluss, wenn es die Zeit uns erlaubt, gehen wir auf Ihre Fragen noch ein. Also, ich hoffe, Sie hören mich. Wenn nicht, dann hätte ich bestimmt schon was im Chat gelesen. Ansonsten können Sie mir gerne einen Daumen hoch schicken. Sie hin. Und bevor wir starten, Sie haben ja sicherlich schon gesehen oder entdeckt, ich bin nicht ganz alleine heute. Ich freue mich, Ihnen heute meinen Co-Referenten Emanuel Bär vorzustellen. Das ist der Co-Founder von Prozac. Und vielen, vielen Dank, dass du da bist, Emanuel, und dass du dir die Zeit für heute genommen hast. Du darfst gerne mal kurz in die Kamera winken, bevor es gleich für dich auch losgeht. Vielen Dank. Und ich möchte nämlich noch ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin Susi, IT-Community-Managerin bei Vario und ich stehe überwiegend tatsächlich vor der Kamera, wie auch heute. Für Webinare bin ich verantwortlich, mit Partnern, aber auch alleine, intern über bestimmte Themen. Alles, was rund um Vario und ich bin auch für unsere Angepinnt-Reihe auf YouTube verantwortlich. Da erkläre ich Ihnen auch noch mal ein bisschen was in Form von 10-minütigen Erklärvideos, ein bisschen was zum Inhalt oder wie was in Vario funktioniert. Also auch da gilt für Sie ab heute einmal den Kanal zu abonnieren. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, nutzen Sie, wie bereits erwähnt, im Verlauf des Webinars unsere Chatfunktion. Und damit auch Ihre Fragen nicht unbeantwortet bleiben, sollte allerdings eine Frage etwas spezifisch sein oder uns rennt die Zeit davon, dann verspreche ich Ihnen, dass ich mich im Nachgang mit dem Emanuel zusammensetze und wir werden in aller Ruhe Ihre Fragen schriftlich beantworten oder wir rufen Sie an, wenn Sie das möchten. Und jetzt nehme ich mal ganz kurz einen kleinen Schluck. Okay, und ja, du darfst. Genau, und wie ich am Anfang bereits angeteasert habe, ich möchte ganz kurz über die Zusammenarbeit sprechen, warum wir uns eigentlich als Unternehmen, als Vario dafür entschieden haben, mit Prozac zusammenzuarbeiten. Ganz einfach, Prozac dient für uns als Berater unter anderem für Cyberattacken, denn die sehen Schwachstellen oder Sicherheitslücken, die wir entweder gar nicht oder zu spät erkennen und durch sogenannte Penetrationstests. Und ich denke mal, dass der Emanuel auch dazu noch ein paar Worte übrig haben wird. Und ich kann also auch noch was zum Ablauf der Zusammenarbeit sagen. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht von gestern auf heute entstanden, sondern Prosek hat mit uns mehrere Stunden verbracht und hat individuelle Richtlinien bestimmt, basierend auf Vorgaben und Prozesse, um dahingehend dann Maßnahmen zusammenzustellen, die für uns dann eben als Rettung dienen. Also zusammenfassend kann man sagen, Prosek dient uns als Unternehmen, um Schwachstellen zu erkennen und eben solche Angriffe, beziehungsweise bevor ein Angreifer uns attackiert. Okay, ich gucke mal ganz kurz in den Chat. Ganz viele haben schon Hallo geschrieben. Okay, sehr schön. Also, und ich würde jetzt einfach mal sagen, the stage is yours, lieber Emanuel. Du darfst einfach mal vorstellen, wer du bist, was Prosek macht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was auf uns heute zukommt.
Yes. So, dann schaue ich mal, ob hier mit dem Teilen des Bildschirms funktioniert. So, klappt das ja fast. So, ich hoffe, man kann jetzt was sehen. Ihr könnt mir kurz einen Daumen hoch geben, wenn der Bildschirm halt sichtbar ist. Oder Susi, du kannst ja gerne kurz...
Ja, ich sehe alles.
Perfekt.
Perfekt.
Erstmal, ich habe es ja gestern schon bei meinem LinkedIn-Post geschrieben. Das wird heute tatsächlich, glaube ich, zumindest was die Webinarreihe betrifft, ein bisschen anders. Und ich muss echt sagen, das ist keine Floskel. Ich habe mich sehr, sehr auf heute Vormittag gefreut, weil... Zum einen ganz aus egoistischen Modus heraus schon fast. Ich war in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Und das Webinar hat natürlich die Möglichkeit, dass ich heute auch ein bisschen früher Frau und Tochter wiedersehe. Also das ist das eine, was mich natürlich freut. Aber was mich vor allem freut, ist, dass das hier nicht einfach nur ein Webinar mit einem Partner ist, sondern halt am Ende des Tages ein Stück weit mit einem wirklich befreundeten Unternehmen. Und so viel kann ich auch hier ruhig in die Runde sagen. Und wenn ich vielleicht damit auch die erste Frage schon so ein bisschen erläutern und beantworten darf. Das Zusammenspiel aus Vario und Prosek hat nicht nur was Fachliches und Businesslogik und Co., sondern es hat auch einfach was damit zu tun, dass ich damals Hendrik und seinen Papa kennenlernen durfte und wir uns sehr, sehr intensiv unterhalten haben, ja, was macht einen guten Lösungsanbieter, Softwareentwickler und Co. aus und was macht eine Gruppe von ethischen Hackern aus und wie können wir halt zusammenarbeiten? Es war halt eben nicht nur, dass es irgendwie logisch war, dass quasi Lösungsanbieter und ein Spezialistenteam zusammenarbeiten, sondern es war halt auch einfach, die Chemie hat dann einfach gepasst. Und das war eine Sache, die, glaube ich, auch wichtig ist bei sowas, dass das auch eine, ja, ich übertreibe es nicht, wenn ich sage, dass das auch eine menschliche Seele hat, die Zusammenarbeit. Und das ist... wollte ich einfach mal kurz voranstellen, das Thema Zusammenarbeit, Prosek und Vario. Ich werde versuchen jetzt in den nächsten, also meine größte Herausforderung ist immer die Zeit, dass ich sag mal, bei bestimmten Themen nicht zu sehr abschweife. Ich freue mich aber auch auf die Fragen am Schluss, weil das Ganze, natürlich werde ich ein paar Inhalte vorstellen, aber ihr werdet auch sehen, dass ich mal interaktiv ein paar Sachen einbaue, dass ich mal live vielleicht auch einen kleinen Angriff fahre. Und ich freue mich auch, dass ich ein regionales Beispiel mit einem Apotheker heute hier dabei habe, die das ganze Thema vielleicht auch ein bisschen, dass das ganze Thema auch ein bisschen greifbarer macht.
Du darfst damit rechnen, dass ich dich zwischendurch unterbrechen werde, falls interessante Fragen aufkommen. Okay, sehr gut.
Du bist sehr gerne. Ich muss auch mal so dieses, ich hoffe, es ist für alle Beteiligten okay, wenn ich das formelle, freundliche Du wähle. Erstens, in der Hacker-Szene duzt man sich auch, weil da ist die Amtssprache Englisch. Egal, ob jetzt in der White-Hat-Hacking- oder Black-Hat-Hacking-Szene. Und es fällt mir halt auch einfach leichter, wenn ich nicht immer im Sie und im Du arbeiten muss. Also, ne, Susi, dich werde ich sowieso duzen und ich hoffe, es sehen mir die Menschen nach, dass ich bei den Fragen dann auch zweiten Singular halt antworten werde. Ja, bevor ich mich vorstelle, vielleicht so ganz klein bisschen, wie ist das bei Prosek entstanden? Gar nicht mal nur so sehr, weil ich darauf hinweisen will, was jetzt Prosek für eine Geschichte gemacht hat, sondern auch mal so ein bisschen im Hinblick darauf, Was kann denn aus so einer Idee von ethischen Hackern entstehen? Und du hast das in der Einleitung sehr schön gesagt. Es ist fast schon mir immer so ein bisschen peinlich, wenn man die offizielle Berufsbezeichnung nach dem BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, höchste Behörde für IT-Sicherheit bei uns, ist ja die Berufsbezeichnung für uns Penetrationstester. So, das ist immer so eigentlich der Moment, wo ich, wenn ich bei Studierenden in einem Hörsaal bin, das Gelächter anfängt oder vielleicht, wenn ich irgendwo in der Halle stehe oder einen Live-Auftritt habe, zumindest mal die Damen mich so ein bisschen umdrehen. Das ist halt keine schöne Bezeichnung, aber ich gehe da später im Laufe des Webinars noch ein bisschen drauf ein. Und ich neige auch dazu, das immer so abzukürzen, sage Penetration Tester, also auf Englisch, oder einfach IT-Security-Spezialisten. Aber ich möchte halt mit der Story von uns im Schnelldurchlauf auch so ein bisschen Gefühl geben, was kann aus Ethical Hacking und Penetration Testing halt werden oder was kann daraus erwachsen? Ganz offen, wir haben nicht wie Google vor 25 Jahren in einer Garage angefangen. Wir haben in einem ehemaligen Sonnenstudio gegenüber von einer Kaserne neben einem China-Imbiss mal begonnen. Das waren die Räume damals von Tim und mir. Danach gab es etwas wachstumsgerechtere Räume, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ja, wir sind, was natürlich ein Meilenstein für uns war, war als Team auch gegenüber sehr, sehr großen Mitbewerbern, dass wir 2021 eine Art Ritterschlag auch international bekommen haben, weil wir nicht nur ja, für eine Bundeswehr bei Schulungsthemen arbeiten durften, sondern auch im Rahmen der Bundesregierung tätig werden durften. Und das war tatsächlich, also seit dem Zeitpunkt, das war auch ein schöner Moment, hat keiner mehr daran gezweifelt oder uns gefragt, ja, wie sind denn eure Referenzen? Ja, könnt ihr denn was? Weil wenn man Teile der Bundestags-IT analysieren darf und beraten darf, ja, dann stellen kaum noch Leute Fragen. Was auch aktuell, ich sitze jetzt gerade hier in unseren neuen Räumen, was halt für uns auch schön ist, wir sind in der Region geblieben, auch trotz Wachstum, und haben unseren einen der ersten deutschen oder wahrscheinlich den ersten deutschen Security Campus gegründet. Das heißt, wir haben hier ein Grundstück in der Nähe von Mendig erworben und haben einfach drei Häuser hier draufgesetzt erstmal. Und wie soll es anders sein? Eine der ersten Personen, die hier Qualitätssicherung gemacht hat, war meine Tochter. Das ist Mila, den man hier sieht. Also ich bin da jetzt heute auch mal etwas persönlicher als sonst. Hier im Hintergrund sieht man quasi, also ich sitze auch jetzt gerade in diesem Gebäude, was man hier sieht. Wir haben hier jetzt seit knapp 2 Monaten unseren Campus bezogen, werden auch noch 2 weitere Gebäude hier draufstellen. Und ich will, da geht es gar nicht darum, ob wir jetzt hier was Tolles gebaut haben oder nicht. Es geht so ein bisschen um diese Idee. Hier links sieht man auch Tim, den Urgründer, und mich so ein bisschen kniend. Es geht so ein bisschen um diese Story. Man kann als Ethical Hacking Spezialistenteam, also man kann auch mit gutem Hacking anständig Geld verdienen. Man kann etwas aufbauen und eine Story schaffen, wie zum Beispiel vom Sonnenstudio zum Security Campus. Das so nur mal so ein bisschen von der Entwicklungshistorie her. Aber was mir auch immer wichtig ist, nicht vergessen, wo man herkommt. Also bodenständig sein, demütig sein. Und so Teams wie wir werden mittlerweile für große Energieversorger eingesetzt. Wir werden eingesetzt, um zum Beispiel auch Produkte, Apps, Online-Shops, aber auch zum Beispiel Webcams und sowas, Kamerasysteme, die zum Beispiel in der Raumfahrt eingesetzt werden, bevor sie auf den Markt kommen, zu hacken, zu härten und zu sichern. Aber ich nehme immer ganz gerne Julia, also Julia Kaspar, hier aus der Region als Beispiel. Die hat damals die Schreinerei von ihrem in Rehens digitalisiert und dafür gesorgt, dass eine kleine Schreinerei mit 15 Personen mittlerweile auch hochwertige, handgefertigte Tische an die schwedische Regierung verkauft. Und hat das aber mit einem, also unter anderem durch einen Online-Shop getan. Und auch eine Julia Kaspar hat das Recht, anständig beraten zu werden, zu geschützt zu werden. Das ist im Endeffekt so ein bisschen der Querschnitt, dass wir halt von einem kleinen Arztpraxis oder einer Apotheke, auf die ich heute noch zu sprechen komme, bis hin ja, für größere regierungsnahe Strukturen arbeiten. Das ist so der Querschnitt, aber nochmals, wir haben mal mit 2 Leuten angefangen als ein technisches Startup, sind mittlerweile knapp 75 Leute und sitzen hier in der Nähe von Mendig und ich finde auch die Story, so wie eine Julia mit uns, so haben wir auch damals sehr offen mit Hendrik und seinem Papa gesprochen und mit Vario angefangen zu sprechen. Und es macht Spaß, in den unterschiedlichsten Bereichen sich engagieren zu dürfen. Das vielleicht kurz dazu. Ich habe bewusst jetzt erstmal das Unternehmen vorangestellt und das Team, eher so am Rande. Also ich überspringe das bei mir auch. Ich heiße Emanuel, bin 42, seit knapp 3 Jahren Papa, wie ihr eben gesehen habt. Ich erwähne das immer deshalb, weil das doch mein Leben noch mal ein bisschen rezentriert hat. Also davor dachte ich, dass irgendwie Hacking und Security und IT so mit eine der wichtigsten Sachen ist. Ich bin dann eines Besseren belehrt worden. Es ist kein Geheimnis, man kann mich googeln. Also ich war, bevor ich bei ProSegment eingestiegen bin, unter anderem für die DBK tätig. Wirklich, muss ich sagen, tolle Zeit dort gehabt und habe dort unter anderem dafür gesorgt, dass Daten nicht von nach außen abfließen. Ich mache aber auch vieles ehrenamtlich, halte gerne Vorlesungen für Studierende und ja, gerne später Fragen zu mir, wenn jemanden was speziell interessiert. Das war eben meine offizielle Vita. Ich bin eigentlich eher der Typ hier. Also wer mir auf LinkedIn schon folgt, das war ein Tag, nachdem die IHKs damals gehackt wurden und ich mich auch einfach ganz offen tierisch drüber aufgeregt habe. Dass kaum einem aufgefallen ist, dass dieser Angriff, ich meine, wir haben 79 IHKs in Deutschland und es sind von 79 IHKs über 55 gehackt worden. Das war meiner Meinung nach, wie ich es auch geschrieben habe, ne, einer der schlimmsten Angriffe, den wir in Deutschland bisher hatten. Und ich sehe gerade, das Hemd sollte ich mal packen. Das habe ich schon schwer getragen. Aber das war eine Sache, wo ich auch offen mal mit Postings auf LinkedIn oder anderen Netzwerken damit umgehe und meine Meinung freie Luft lasse. Ich bin aber auch in Koblenz im Digitalbeirat sehr engagiert, das war übrigens, und versuche zum Beispiel für eine Stadt Koblenz das Thema Smart City ehrenamtlich sicher zu machen. Ich habe heute Morgen spontan noch was hinzugefügt. Ich habe halt mehrere Jahre lang Jugendarbeit gemacht. Und versuche immer, wenn ich Zeit habe, auch ehrenamtlich für Schulen unterwegs zu sein und durfte vor 1,5 Wochen jetzt für eine Konrad-Adenauer-Schule am Start sein. Und das ist halt so eigentlich das, was immer, wenn ich Zeit habe, wo ich mich sehr, sehr gerne engagiere. Das ist jetzt eine 9. Klasse und ich hatte es nicht geschafft, dorthin zu fahren an dem Tag, aber so wie das Webinar war es ganz schön, dass ich da halt remote quasi für Schüler schon so ein bisschen für Awareness sorgen konnte oder das Thema Hacking erklären, weil Susi, korrigiere mich, aber wir brauchen uns nicht über Fachkräftemangel zu beklagen und am Stammtisch zu wettern, wenn wir nichts dafür tun. Und wir sollten halt Zeit in unsere Jugend und in Nachwuchs und in Azubis investieren. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Genau, ja, das soll es eigentlich zu mir gewesen sein.
Vielleicht ganz kurz für diejenigen, für die das ein bisschen zu klein ist auf dem Bildschirm. Sie können die Seitenleiste schließen, dann erscheint Ihnen der Emanuel noch mal ein bisschen größer, wie er Leiten nimmt. Einmal rechts einen kleinen Pfeil anklicken und dann schließt sich die Seitenleiste.
Okay, wurde anscheinend gerade gefragt im Chat, nehme ich an.
Nee, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, weil ich es tatsächlich selber auch ein bisschen zu klein sehe. Da habe ich sie mal geschlossen gehabt.
Okay, gut. Ja, vielleicht so ein bisschen. Natürlich werde ich am Schluss auch noch darauf eingehen, was wir als Spezialistenteam anbieten oder was wir tun können. Aber ich glaube, ein Grund, warum wir heute dieses Webinar auch halten, neben dem, dass das halt, dass es halt eine wirklich gute Zusammenarbeit zwischen Vario und ProSec gibt, ist halt auch das Thema, wer mich ganz persönlich fragt, haben wir 3 große Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Das eine sind geopolitische Konflikte. Ich habe heute Morgen wieder auf dem Fahrt zur Arbeit auf Deutschlandfunk gehört von den jüngsten Angriffen auf die Ukraine. Ich muss dazu, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das ist eine große Herausforderung, auch in Gaza und Co. Die andere Herausforderung ist Klimawandel. Ja, also ich glaube, keiner außer sehr speziellen Parteien diskutiert heutzutage noch den Klimawandel weg. Und die dritte große Herausforderung ist meiner Meinung nach Digitalisierung. Und die Digitalisierung bedeutet nun mal, dass wir immer mehr Schnittstellen schaffen, dass wir immer mehr Apps haben, dass wir immer mehr Angreifbarkeiten haben. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch über Cybersecurity und über Hacking reden sollten. Und ich möchte vielleicht mal auf ein paar von diesen Whys, von diesen Warums eingehen. Ich gucke jetzt mal gerade, ich hoffe, der Sound funktioniert jetzt. Es gab ein Jahr lang in der ARD-Mediathek über uns eine ganz kleine Doku. Und da hat Tim, der Gründer, am Anfang folgende Worte gesagt. Ich spiele das einfach mal ab. Ich hoffe, das mit dem Sound funktioniert. Sie?
Ja, ich bin gespannt. Sag dir Bescheid.
Ich kann noch nicht so gut drüber reden. Meine Frau hatte Krebs und wir waren in dem Krankenhaus angewiesen und das ging dann nicht, weil das Krankenhaus gehackt worden ist. Und dann kam die Ärztin und hat es mit einer Selbstverständlichkeit gesagt, dass sie gehackt worden sind und dass deswegen gerade die Behandlung dann nicht stattfinden kann. Ich war stinksauer, habe das WLAN gehackt und dem Geschäftsführer gesagt, wie man diese Sache richtig machen kann und dass es keine Rechtfertigung ist, gehackt zu werden.
Also um das einfach mal, ohne jetzt eine tolle Slide und eine tolle Folie auf der Tonspur zu erklären, einer der Gründe, warum wir damals oder ich auch als Mitgründer bei Tim mit eingestiegen bin, war natürlich, dass wir verstanden haben, dass wir mit Ethical Hacking, mit guter Beratung, mit guter Awareness wirklich Unternehmen und Achillessehnen von Bevölkerung, Unternehmen und auch Staaten und Regierungen schützen können. Aber was uns auch angetrieben hat, war, dass wir verstanden haben schon damals, dass wir mit Hacking Menschenleben retten können, im Idealfall. Und das war noch lange bevor der Ukraine-Konflikt gestartet ist. Und das, was Tim hier sagt, finde ich immer ziemlich entwaffnet ehrlich, als er auch das noch mit seiner Frau erzählt hat. Und das ist einer der Gründe auch, warum wir damals gestartet sind, warum wir uns damit beschäftigen und ich der Meinung bin, wir sollten drüber reden. Was ist noch ein Grund, warum wir auch heute in dem Webinar drüber reden oder warum sich auch Unternehmen und auch Zuschauer damit beschäftigen sollten? Ein weiterer Grund ist, es ist heutzutage einfach viel zu einfach, etwas zu hacken. Viel zu einfach. Ich gehe mal kurz raus und gehe mal einfach in den Browser. Ich hoffe, man sieht den Bildschirminhalt jetzt immer noch. Perfekt. Vielleicht jetzt auch gerade für die Nicht-Techniker von euch. Es gibt, jeder von uns kennt Google. Ne? Es ist eine Suchmaschine, man gibt dort was ein und kriegt dann Ergebnisse. Man gibt zum Beispiel Vario Softwareentwicklungs AG ein, findet dann euch. Kommt auf eine Webseite. So wie es solche normalen Suchmaschinen gibt, gibt es aber auch Suchmaschinen, die eigentlich für IoT-Geräte gedacht sind, die für verschiedenes anderes gedacht sind. Wie auch zum Beispiel Shodan. Das ist immer für mich ein ganzer Einstieg in das Thema. Und Shodan, ich starte das jetzt mal hier. Ich zoome auch mal ein bisschen ran, damit die Zuschauer das besser sehen können. Gucken, ob das jetzt hier funktioniert mit meinem Browser. Na, so. Hier oben sieht man es, Shodan, ne? Und die Adresse ist shodan.io. Ich kann dieser Suchmaschine sagen, liebe Suchmaschine, such mal nach Webcams mit einem ganz bestimmten Port, die in den letzten 72 Stunden ein Sicherheitsproblem hatten. Und ich drücke jetzt hier nochmal auf Suchen. 1 Mississippi, 2, unter 3 Sekunden habe ich jetzt gebraucht, um 56.880 Webcams zu finden, Susi, die irgendwo auf der Welt ein Problem haben. Und ich kriege auch schon vorab eine Ansicht, was ich vielleicht dahinter sehe. Ich sehe auch, in welchem Land, also für die es jetzt zu klein ist, hier bin ich in Korea, hier bin ich in den United States, hier bin ich in Israel, hier bin ich in den Netherlands, ne, die eine gute Chance haben auf die Europameisterschaft. Hier bin ich in Italien und. Also ich kann hier einfach so durchscrollen. Ich kann jetzt hier auf Next gehen und kann hier noch immer so weitergehen. Also vielleicht gerne Try It at Home für die Zuschauer, die mal so ein bisschen anders digitalen Voyeurismus betreiben wollen. Shodan ist eine super Sache. Man kann zum Beispiel einfach bei YouTube eingeben, Shodan und Webcam hacken. So, man findet jetzt hier solche IP-Adressen, eine Art Hausnummer im Netz. Ich habe das jetzt eben mal vorbereitet, wie bei einer guten Kochshow. Ich kann mir so eine IP-Adresse jetzt nehmen und kopiere die einfach und habe da eben was gefunden, so eine IP-Adresse, die ich mir jetzt mal nehme. Und ich nehme jetzt kein großes Hacking-Tool. Ich nehme jetzt einfach einen VLC-Player. Das hat, glaube ich, jeder von euch schon mal benutzt, um Videos abzuspielen. Also nochmals wichtig, ist jetzt kein neudeutsch krasses Hacking-Tool. Ich gehe jetzt in diesen VLC-Player, habe da einfach die IP-Adresse eingegeben, gehe jetzt hier auf Starten, warte jetzt ein paar Sekunden. Wenn man sowas live macht, muss man auch mal ganz kurz ein bisschen Geduld haben. Ich hoffe, ja. Perfekt. So, ich hoffe, man kann es jetzt sehen. Ist ein bisschen schade. Der Kollege macht anscheinend gerade Kaffeepause, obwohl der Kaffee noch auf dem Tisch steht. Ich habe da eben mal kurz vom Webinar reingeschaut. Da war er gerade noch in Aktion und hat hier was eingetippt. Hat hier irgendwas abgewogen, hatte einen Kunden da. Leute, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, wo ich da exakt bin. Ich bin irgendwo in Russland an einem Schalter und gucke da bei irgendwelchen Geschäftsgebaren zu. Ich hatte noch eine andere Webcam gefunden, da stand auch ein Pinpad und war dann live dabei, wie die halt die Geheimzahlen eingegeben haben. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ich habe auch spaßeshalber mal, ich hoffe, Susi, das wird dich freuen.
Bei mir reingeguckt. Ich habe meine Kamera immer abgeschaltet.
Nein. Wir machen hier nur ethisch korrekte Sachen, ne, oder gucken jetzt mal was Gefährlichem rein. Aber ich habe mir auch nochmal eine andere Adresse angeschaut. Und zwar fand ich die hier ganz spannend, damit man auch mal so alltägliche Stellen sieht. Jetzt brauchen wir wieder ein paar Sekunden, bis wir uns da verbunden haben, während er sich verbindet. Für alle Zuschauer, ich zeige das hier nicht, weil ich denke, dass das tolles Hacking ist. Im Gegenteil, ich habe einen Browser, ich habe einen VLC-Player und ich kopiere eine IP-Adresse. Das war's. So, und jetzt gucken wir gerade live durch eine Webcam von einem russischen Friseursalon. So, anscheinend sind da jetzt gerade, also wir haben Ton normalerweise, den wir hier lauter und leiser stellen können. Anscheinend ist da jetzt nicht so groß.
Wir sind alle in Kaffeepause.
Ja, ne? Also, ich kann nur sagen, die haben eine Spezialität für Kurzhaarfrisuren und Balayage. Ne? Also bei Mädels, falls das interessant sein sollte. Lies das mal wieder und komm mal wieder so ein bisschen zum Ernst der Lage zurück. Warum habe ich das gerade gezeigt? Vielleicht im Schnelldurchlauf noch ganz kurz, bevor ich es jetzt vergesse. So wie ich nach Webcams gucke, kann ich auch nach Fernsteuerungen von Maschinen gucken. Jeder von euch kennt TeamViewer. TeamViewer ist jetzt gerade akut in den Nachrichten, weil TeamViewer gehackt wurde. Ne? Und man sich fragt, ob Daten abgeflossen sind. Ich kann der Suchmaschine auch sagen, zeig mir mal Maschinensteuerungen der letzten Stunden, wo es ein Problem gibt. Und kann dann hier so durchgehen. Oje, das sieht nicht gut aus. Das ist irgendwas mit Verbrennungsluft und Flamme und Ablass, Gebläse. Ne? Ich kann mir hier... Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Wir sind ja alle über 18, passt schon. Also ich kann jetzt hier quasi auch irgendwelchen Fernwartungszugängen zugucken. Und wenn ich mir das auch wieder in eine IP-Adresse kopiere, habe ich mir hier zum Beispiel im Vorfeld mal was rausgesucht. Ich weiß nicht, wer es genau ist. Heißen Feller Engineering und haben auf jeden Fall irgendein Problem mit der Fernwartung. Nur für die Zuschauer, ich bewege jetzt hier meinen Zeiger und das bewegt sich auf der gegenüberliegenden Seite. Also ich kann jetzt quasi hier an ausmachen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich möchte keinen Schaden anrichten. Ich gehe wieder raus. So, ich hoffe, es ist klar geworden. Hacking ist heutzutage viel zu einfach. Und deshalb sollte man auch diesen Gedanken, wer soll mich denn schon hacken, vielleicht so ein bisschen auf Seite legen. Und ich habe es jetzt mal an ganz einfachen Beispiel gezeigt. Das hier ist ein Bild aus einer Vorbereitung vor ein paar Wochen, als ich auf der OMR in Hamburg war. Und ich greife jetzt mal hinter mich. Das ist ein Bild, das ist ein Umschlag. Und ich halte jetzt hier oben mal bewusst die Adressleiste zu. Ich hoffe, man kann so grob sehen, dass ich hier was in der Hand habe. Und verschiedene Blätter. Ne? So.
Ja,
was habe ich hier in der Hand? Ich habe Patientendaten unter anderem von Corona-Tests, AIDS-Tests und Co. Von einem größeren medizinischen Versorgungszentrum, die sich haben mal analysieren lassen aus dem Raum Berlin. Und da ging es darum, die haben so gesagt, ja, wir glauben zwar nicht, dass wir gehackt werden, aber bitte schaut mal aus der Angreiferbrille auf uns. Und die waren ziemlich überrascht, als wir dann vor Ort kamen und auch einfach mal ums Gebäude rumgegangen sind und haben Patientendaten neben der Mülltonne gefunden. Also Leute, ich will damit nur sagen, es gibt halt auch noch andere Bereiche, die mit IT-Sicherheit zu tun haben. Das hier ist ein Kabel, was aus der Wand guckt. Bei einer sehr großen deutschen kritischen Infrastruktur direkt im Eingangsbereich. Ja? Und auch sowas kann ein Eintrittspunkt für einen Hacker sein. Ja? Und am Ende des Tages, Susi, das traurigerweise größte, einer der wichtigsten Gründe, warum wir leider uns auch heute darüber unterhalten, ist das Thema Geld. Es ist noch nicht jedem klar, aber Cybercrime ist das erfolgreichste Geschäftsmodell der Welt geworden. Es ist eine Schattenwirtschaft, es ist natürlich nicht moralisch korrekt, aber bitte in der Realität ins Auge schauen. Cybercrime wird bald mehr verdienen als der Drogenmarkt und Prostitution zusammen. Ich hatte mit dem Tim damals hier an der WHU in Fallen da 2018 eine kleine Vorlesung zum Business Case Cybercrime gehalten und allein deshalb, weil damit extrem viel Geld verdient wird. Ich muss immer auch an meine Frau denken, Julia, wenn die Kinderklamotten online stellt bei eBay Kleinanzeigen und die stellt 10 Klamotten online, sind mindestens 3 bis 4 Anfragen Betrugsversuche mittlerweile. Also auch im Privaten. Es ist die größte Gelddruckmaschine der Welt geworden. Und deshalb müssen wir uns damit einfach beschäftigen. Und zu guter Letzt, ich hätte jetzt hier jede beliebige Versicherung nutzen können. Es ist die größte Wahrscheinlichkeit und Gefahr für einen operativen Betrieb. Deshalb fand ich es auch schlau damals, von Vario zu sagen, hey, wir wollen unsere Software absichern, wir wollen aber auch unser Unternehmen und unsere Kundendaten absichern. Und das ist auch egal, ob das jetzt eine Vario ist mit Kundendaten oder ob das eine Julia Kassler mit einer kleinen Schreinerei ist oder ob das eine Arztpraxis ist. Die größte Gefahr fürs operative Geschäft ist heutzutage leider ein Cyberangriff. Und das zeigen auch die Zahlen, wofür müssen die Versicherer die meisten Schäden begleichen. Das ist mal so kurzes Warum reden wir überhaupt heute. Und am Ende, das ist jetzt aus dem aktuellen oder aus dem letzten Lagebericht vom BSI, wir haben halt drei Bereiche. Ich habe es eben gesagt, ich finde es halt eine der größten Herausforderungen für uns. Egal ob für uns privat. Ich finde halt auch, ich fände es auch schön, wenn ihr die Zuschauer auch privat was mitnehmen könnt. Ne? Thema Awareness mit E-Mails umgehen und Co. Aber auch für ihre Unternehmen. Das sind so ein bisschen diese beiden Bereiche. Und am Ende, es ist eben nicht nur ein Thema von Technik und IT und IT-Dienstleistern. Es ist auch ein Thema der Chefs und es ist am Ende ein Thema von uns Menschen. So, meine Frau ist Grundschullehrerin und ich versuche ja auch immer so ein bisschen Lehrinhalte mitzugeben. Grundsätzlich vielleicht mal so ein bisschen diese Frage oder vielleicht können wir da auch das sogar in eine Umfrage packen. So die Unterschiede zwischen Informationssicherheit und IT-Sicherheit. Würde mich vielleicht mal interessieren, ob wir das spontan abbilden können.
Spontan habe ich Sie jetzt nicht vorbereitet. Ich dachte einfach, dass wir thematisch darauf eingehen, ja, weil es bestimmt den einen oder anderen Teilnehmer interessieren würde, was der Unterschied davon ist zwischen den beiden, weil es auch vielleicht ganz viele nicht kennen. Und dann dachte ich einfach, du kannst uns das selber mal erklären.
Gerne. Im Endeffekt, Informationssicherheit ist der Oberbegriff. Also Informationssicherheit bedeutet alles, was es an Informationen gibt. Sei es im Müll, sei es was auf dem Tisch rumliegt, sei es digital, sei es was man bei Instagram preisgibt. So, und IT-Sicherheit ist im Endeffekt eine Teilmenge davon. Und gerne können wir das auch später nochmal in den Abschlussfragen da ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber was ich auch heute mal mitgeben will, IT-Sicherheit ist eben nicht nur das Passwort, Firewalls, Antivirus und Co., was immer so ein bisschen damit verbunden wird, Susi, sondern es ist im Endeffekt mehr. Also so wie IT-Sicherheit eine Untermenge von Informationssicherheit ist, ja, ist innerhalb von IT-Sicherheit auch mehr als nur die Firewall relevant. Und das ist so ein bisschen immer so eine meiner auch Kernfolien, auch wenn ich mit Kids oder mit Studierenden arbeite. Leute, ja, wir haben technische Sicherheit, aber wir haben auch die Physik und wir haben auch den Mensch. Ich werde da gleich mit einem ganz konkreten Beispiel mit der Apotheke, die wir angegriffen haben, per Auftrag, ganz wichtig, das nochmal deutlich machen und das so ein bisschen klar machen. Ich habe hier, ich meine, jeder von euch hat WLAN, kennt Access Points, sei es die Fritzbox zu Hause, sei aber auch der Access Point, der irgendwo in der Geschäftsstelle liegt oder in der Firma. Ich spiele einfach mal kurz das Video hier ab und dann kriegt ihr, glaube ich, schon die erste Verknüpfung von Physik und Technik.
Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass man hier diese Access Points sieht, ist ja kein Problem, dass man die einfach nur rauszieht und hier direkt schon dran ist. Sorry, das ist echt zu einfach. Es geht besser.
An der Stelle muss ich immer die Geduld meiner Frau loben, das war im Urlaub. Wir waren in einem Hotel unterwegs und ich habe dann einfach nach oben an die Decke gegriffen, konnte diesen Access Point halt rausziehen, konnte mich hinten reinklinken. Ich habe gesagt, Schatz, ich muss nur mal ganz kurz mein Notebook holen und war dann im Management-Netz und konnte alle Sachen mitlesen. Was will ich damit sagen? Man kann den tollsten Wi-Fi-Code und WPA 2 oder 3 Enterprise und so weiter haben, wenn aber physisch der Access Point zum Beispiel in der Ecke liegt und ich einfach das Kabel abziehen muss, mich da hinten reinstecken kann, naja, dann bringt mir das auch nichts. Ja, und das ist so ein bisschen dieses, Leute, fangt an, auch um die Ecke zu denken. Denkt nicht nur in der technischen Dimension. Ja, und am Ende, auch hier, wir haben es in der Einleitung, hast du es kurz geteasert, Stichwort Serverraum. Ich spiele das einfach mal kurz ab.
So. Ja,
gestürzt sein
hier. Ah ja. Ah ja. Dankeschön.
Ja, ich weiß, du kannst wieder das Lächeln nicht verkleiden. Ich meine, Susi hat es ja eigentlich schon vorher, wir sind das aber einmal kurz durchgegangen, aber ich finde es auch immer wieder, also das war quasi ein Serverraum mit einem schlüsselfertigen Rack. Ja, warum soll ich mich mit einer Firewall denn anlegen? Das zeigen auch die Schadenszahlen. Und von außen umständlich angreifen, wenn ich doch einfach kurz vorbeifahren kann, die Dame mit dem Empfang mich vorbeilässt, ich reingehe, der Schlüssel steckt in dem Rital-Schaltschrank und ich ziehe mir die Daten raus. Also das sind Themen, Leute, fangt an, das zu verknüpfen. Ja? Und am Ende, und das ist ein ganz kleiner, auch jetzt Live-Part, den ich spontan morgen eingebaut habe, ich werde jetzt nicht lange auf die verschiedenen Angreifergruppen eingehen. Es gibt verschiedene, die wir draußen kennen. Es gibt so die Script-Kiddies, die einfach mal versuchen, zum Beispiel sich mit einer Webcam zu verbinden, die einfach mal versucht zu machen, das lahmzulegen. Dann gibt es so den Großteil derer, wo wirklich das Geld verdient wird. Also die wirklich mit Verschlüsselungstrojaner, mit Ransomware arbeiten, die im Endeffekt Geld verdienen und die machen den Großteil aus. Und da gibt es natürlich auch noch Industriespionage, wo wirklich gezielt angegriffen wird. Ihr seht aber schon, wie so ein bisschen die Verteilung ist. Ein Großteil macht hier unten diese Menge aus. Dann gibt es auch noch regierungs- oder politisch motivierte Stellen, wie zum Beispiel den jungen Mann hier, naja, semi-jungen Mann. Den erwähne ich immer ganz gerne, weil er der erste Diktator war, der es geschafft hat, über die Hälfte seines Bruttoinlandsprodukts mit Hacking zu verdienen. Also das, da hat man mal ein Gefühl dafür. So, und was ich spontan heute Morgen noch eingebaut habe, ist, es hat eine andere Dimension mittlerweile erreicht. Also sowas, was ihr zum Beispiel mit Putins Bären in der Mediathek gesehen habt, in der Doku, das ist eine Realität, die erschreckend transparent ist. Es gibt aktuell zum Beispiel eine Gruppe, die No-Name 057er. Ich habe da mal von heute Morgen, also vom 9.6., also 9. Juli, heute Morgen um 8 Uhr, es gibt eine Telegram-Gruppe, die online gestellt haben. So, hier sind wir jetzt live drauf. Also wenn man No-Name 057 googelt, kommt man auf so einen Kanal. Da sieht man auch hier 8000, ich zoome mal ein bisschen ran, ne? Die haben mittlerweile über 8000 Mitglieder, veröffentlichen die Fuß und die führen solche DOS-Angriffe, also so Überlastungsangriffe, auf verschiedenste Bereiche in ganz Europa durch, auf Behörden und Co. und machen live Postings dazu, was sie jetzt gerade angegriffen haben. Heute Abend um 8.51 Uhr haben sie verschiedene Stellen der NATO angegriffen und informieren darüber live, Leute. Ja? Hier haben sie zum Beispiel in Liechtenstein angegriffen. Hier haben sie in Belgien irgendwas angegriffen. In Belgien was angegriffen und zeigen dann auch ganz stolz, hier, Folgendes haben wir angegriffen und hier könnt ihr bitte nachschauen, in folgender Zeit war die nicht mehr erreichbar. So ticken die mittlerweile. Das ist ein neues Level, was wir auch durch Ukraine-Konflikt und Co. erreicht haben. Und nur, dass ihr das mal nachvollziehen könnt, das ist nicht nur eine ferne, unreale Welt, die irgendwo auf CSI Miami und so weiter läuft. Nö, ihr könnt gerne mal No-Name 057 googeln, dann kommt ihr hier auf den Kanal und da kann man live zugucken, wo die gerade mal wieder angegriffen haben. Damals haben sie zum Beispiel auch den deutschen Verfassungsschutz angegriffen, aber auch zum Beispiel ein kleines Unternehmen mit 60 Mann aus Dietzenbach bei Frankfurt. Also das marodiert und geht einmal quer rund um die Welt. Und das ist so, dass, damit ihr ein Gefühl habt, was die Angreifergruppen betrifft. Mit Blick auf die Uhr, ich drücke ein bisschen auf die Tube. Ich habe mal gezeigt, wie das hier so gerade international aussieht und auch so einen kleinen Seitenhieb Richtung Ukraine-Konflikt. Ich glaube, was ich aus dem sehr persönlichen mal sagen kann, ist ein Beispiel von meiner Mutter. Ich zeige hier mal ganz kurz das Video.
Das zum Thema, wer soll mich denn schon hacken? Und was bei mir ist interessant. Ich habe hier gerade das Seniorenhandy von meiner Mutter in der Hand und wollte eigentlich nur die SMS aufräumen. Und hier eine Nachricht, ID 2389 ist unterwegs. Wir benötigen Ihre Information.
Ich stoppe das hier mal, Susi. Es geht darum, bei meiner Mutter war ich mir sehr, oder konnte ich mir nahezu sicher sein, dass sie nicht zig Online-Accounts hat und irgendwie deshalb großartig eine Angriffsfläche geboten hat. Trotzdem hat sie diese Smishing, wie man, also ihr kennt ja Fake-E-Mails, das sind Phishing. Wenn es auch per SMS kommt, ist es Smishing. Und wenn es per Voice kommt, ist es Vishing, also dass man quasi per Voice anruft. Und meine Mutter hat damals so eine SMS bekommen auf ihr Seniorenhandy. So, ich konnte nachvollziehen, dass sie nicht bei Zalando geshoppt hat oder sonstiges. Warum hat sie diese Mail, diese SMS bekommen? Ich habe hier oben schon so ein bisschen einen Hinweis gegeben, weil es mittlerweile schrotflintenartige Anrufe gibt, die wirklich einfach mal einen gesamten Nummernraum auf diese SMS schicken. Also zum Beispiel, ich schicke jetzt mal an 10.000 Nummern mit 0176 so eine Nummer als Angreifer oder an 50.000 Nummern mit 0171. Und was ich damit sagen will, wir hören das oftmals auch gerade bei Kleinstunternehmen. Ah ja, Herr Bär, das ist ja ganz nett, aber wer soll mich denn schon hacken und was bei mir ist interessant? Oder mich mit dem Nokia kriegen die nicht, umgangssprachlich. Sorry Leute, das ist 2024 nicht mehr so ganz richtig. Selbst meine Mutter auf dem Seniorenhandy haben die damals angegriffen. Also nur, dass man mal so ein Gefühl hat, das Klischee mit dem schwarzen Hoodie und er sitzt im Keller und baldowert das lange auf gezielte Stellen aus, das ist ein bisschen überholt. Und was ich vielleicht auch an der Stelle direkt mal noch kombinieren will, ich möchte mal live zeigen, wie schnell ich eine Nummer faken kann. Ich glaube, viele können es auch in den Chat schreiben. Schreibt gerne in den Chat, wenn ihr mal Fake-Anrufe bekommen habt oder was euer speziellster Fake-Anruf war. Ich zeige das mal im Schnelldurchlauf. Ich kann zum Beispiel Vario googeln und finde ja dann schnell die Nummer raus, die ich zum Beispiel, Vario Büroeinrichtung ist, glaube ich, jetzt falsch, Vario Software AG. So, google ich mal. So, dann habe ich hier 02631 34520. So, nehme diese Nummer. Ich mache das jetzt gerade auf einem anderen Bildschirm. Füge die in eine Software ein. So, sage der Software, du bist jetzt diese Nummer. Und dann rufe ich mich jetzt einfach mal selber an. So, ruf mich selber. Perfekt. So, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wer hier gerade anruft.
Ja, man sieht es.
Quasi als Vario an. Ich lege jetzt mal wieder auf, weil sonst kommt gleich meine motivierte Mailbox. So, ich habe jetzt unter 30 Sekunden gebraucht und ich brauchte keine spezielle, um einfach mal die Nummer von Vario zu kopieren und als Vario anzurufen. So, und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, genauso kann ich auch als Microsoft, als eure Krankenkasse, sonst wer anrufen. Und das ist eine Sache, Leute, damit müssen wir uns in der Zukunft beschäftigen, dass es einfach sehr einfach geworden ist und die Kombination aus den Themen E-Mails, Fake-Anrufe und Co., die sind halt wirklich, wirklich gefährlich. Ich spule mal so ein bisschen vor und komme jetzt mal endlich zu einem realen Beispiel, damit wir mal so ein bisschen Butter bei die Fische haben, wie wir auch arbeiten und wie man im Endeffekt sich schützen kann, indem man am Anfang erstmal Transparenz schafft. Ich muss mich an der Stelle erstmal bedanken bei dem Kollegen hier, beim Wolfgang. Wolfgang hat mit seiner Frau zusammen Apotheken in der Region und hat damals gesagt, hey, ich bin zwar in Anführungsstrichen nur eine kleine Apotheke, aber ich habe halt Patienten wertvoll. Und Stichwort Digitalisierung, ich habe mir so oft, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in eine Apotheke geht und die Medikamente kommen so nach vorne geschossen, so sie, ne? Kennst du, wenn das so automatisch läuft. Mhm. Viele Apotheken, genauso wie Arztpraxen oder andere kleine Unternehmen, haben halt digitalisiert. Und er hat gesagt, ich würde ganz gerne meine Apotheken mal durchleuchten lassen, mach doch mal einen kontrollierten Angriff beauftragt auf meine Apotheken, helft mir, die Schwachstellen zu schließen, beratet mich danach, wie ich das schaffen kann. Und wie haben wir angefangen? Susi, was ist die größte Gefahr oder was ist das beliebteste Einfallstor, wenn ich als Hacker angreife?
Naja, der kriegt die Daten von allen Patienten.
Genau, und der Mensch halt. Ne? Und so haben wir hier auch angefangen und haben im Endeffekt uns erstmal überlegt, als Angreifer, wie würde ich die Apotheken angreifen? Und haben uns die KollegInnen in den Apotheken angeschaut und haben erstmal eine anständige Phishing-Mail gebaut. Und an der Stelle darf ich auch sagen, die Zeiten vom nigerianischen Prinz, der kein Deutsch kann, sind vorbei. Ja? Sorry, ich kann das ruhig sagen, ich bin selber in Nigeria geboren. Wir haben eine anständige Phishing-Mail gebaut und haben alle KollegInnen in den Apotheken verschickt. Mit einem schönen Aufhänger. In dem Fall waren es die Burgfestspiele Mayen. Rabattcoupon, 15 Euro sparen. Hier, was haltet ihr davon? Schaut doch mal. gerne mal in den Chat schreiben, was schätzt ihr, wie viele haben wir damit mit dieser Mail am Wickel gehabt? Wie viele sind darauf reingefallen im Prozent? 50%, 80%, 100%? Schreibt es gerne in den Chat. Und Susi, kannst ja gleich mal aufgreifen, wenn ein paar Leute reingeschrieben haben.
Also ich habe hier schon eine Quote von 95%, 85%, 75%, 90%, 33%, 30%.
Okay. Also meine Lieblingsantwort ist immer die Chuck Norris-Antwort, alle.
Sehr gut.
Also wir haben damals 86-87% mit dieser Phishing-Mail bekommen. Und jetzt ist ja spannend, was macht der Angreifer dann damit? Man hat hier draufgeklickt und ist dann auf eine Seite gekommen. Wir haben zwei Seiten damals gebaut. Einmal eine normale Burgfestspiele-Seite mit einem schönen Zertifikat aus dem Schloss und einem Knopf Rabattcoupon, ne, einer falschen Jahreszahl. Und wir haben noch eine Seite gebaut, wo man seine Windows-Anmeldedaten eingeben sollte, um die Rabattcoupon zu bekommen. Jetzt kam danach eine rote Seite mit keine Panik. Das hätten wir uns auch am Ende sparen können, weil das hat schon für Furore gesorgt. Am Ende des Tages, was war uns dann möglich? Mit einem Datenpaar. Eins hat uns gereicht, um von außen in die Apotheke zu springen, über ein VPN, haben dann die APO-Bankgehälter und die ganzen Daten bekommen, konnten dann weiter in die Rezeptverwaltung und konnten am Ende des Tages, und auch mal loben, also die Apotheke ist sehr gut digitalisiert worden, haben die Faxe alle digitalisiert, die haben kein Papier rumliegen gehabt, aber es war halt die letzte Meile der Digitalisierung, war nicht sicher. Und deshalb konnten wir an die Patientdaten von allen Apotheken der letzten Jahre ran. Bumm. Und das war krass. Und jetzt die Frage, die sich natürlich viele stellen, ja, was macht der Hacker damit? Entweder verschlüsselt er sie und erpresst dann quasi, die Daten freizugeben. Wenn aber euer IT sagt, kein Problem, ich habe ja ein Backup. Ja, dann muss ich halt mal eine Frage in die Runde an die Zuschauer stellen. Es ist ja schön, wer ein Backup hat. Aber wenn Patientendaten dann in den Händen der Cyberkriminellen sind, dann können die halt auch erpressen. Und ihr könnt euch vorstellen, was es wert ist, von 6 Apotheken der letzten 8 Jahre die Patientendaten zu haben. So, und deshalb der Angreifer entweder erpresst über Verschlüsselungstrojaner oder über Veröffentlichung der Daten, also Reputationsverlust, oder er verkauft sie einfach. So, und da bin ich auch so ein bisschen schon bei meinem Appell und so ein bisschen Übergang auch in Richtung, was wir tun können. Ja? Natürlich, es gibt diese Klassiker, gerne können auch Fragen im Nachgang noch gestellt werden oder auch an uns weitergeleitet werden. Ne? Also es gibt diese Klassiker, was können wir tun? Mit starke Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung, regelmäßige Backups, macht die Updates auch auf Geräten, wo man vielleicht nicht damit rechnet, und schult eure Mitarbeiter. Ja, das sind so klassische 5 Dinger, die man tun kann. Ja, das ist richtig. Aber am Ende des Tages, ja, hilft uns das alles nicht weiter, ja, wenn wir zum einen nicht wissen, was ist im Ernstfall zu tun, ja, da haben wir auch Artikel zugeschrieben, zeige ich gleich nochmal, und wenn wir eine Frage nicht beantworten können, und zwar die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich im Unternehmen? Ich weiß nicht, können wir da vielleicht...
Ja, sehr gutes Stichwort. Ich würde auch ganz gerne die Frage mal für eine Minute hier einblenden und Sie, liebe Teilnehmer, darum bitten, einfach mal zu beantworten. Ich lasse Sie jetzt einfach mal starten. Wer ist für die IT-Sicherheit in deinem Unternehmen verantwortlich? Und dann gibt es 2 Antwortmöglichkeiten. Gute Frage, ich weiß es gar nicht. Ich gehe einfach nur zum Arbeiten hin und freue mich auf meinen Feierabend. Oder ja klar, ich weiß Bescheid. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Gerne alle. Alle dürfen sich trauen.
Tatsächlich, also während die Zuschauer das beantworten. Es gibt eine sehr, sehr gute, wir können das im Nachgang, glaube ich, auch als Link aber zur Verfügung stellen. Es gibt vom BSI diese 14 Fragen für KMUs. Und das sind Fragen, die auch durchaus mittelständische Unternehmen, große mittelständische Unternehmen, nicht immer sauber beantworten können. Und tatsächlich, die erste Frage muss gar nicht sein, was habt ihr für eine Firewall? Oder was ist da im technischen Detail los? Es ist so verdammt wichtig, dass man diese Frage sich mal stellt und die beantworten kann. Ne? Weil das ist eine Sache, die oft unterschätzt wird.
So, die Umfrage ist beendet. Wir haben eine Quote von 91-9% und 91 haben mit Ja, ich weiß Bescheid angeklickt. Ich hoffe, das stimmt auch. Da kann gleich Immanuel mal vielleicht auch vorbeikommen und mal schauen, ob das wirklich so ist.
Super. Dann,
vielen Dank erstmal für die Teilnahme.
Bedanke ich mich auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt würde ich so gerne die Gesichter hinter den Bildschirmen sehen. Ja. Verantwortlich ist für die IT-Sicherheit am Ende des Tages nicht alleine die IT. Nicht alleine der externe Dienstleister.
Schade, dass wir die Gesichter hier gerade nicht sehen können.
Sondern halt die Geschäftsführung, die Inhaber selber auch. Weil wenn etwas passiert, also es ist zum einen natürlich die größte Achillessehne, aber wenn etwas passiert, wer kann denn dann entscheiden, dass man mal kurz die Leute nach Hause schicken muss? Wer kann denn entscheiden, ob man jetzt eine Pressemitteilung gibt? Wer kann denn entscheiden, ob man jetzt das Lösegeld bezahlt? Das macht, glaube ich, nicht die IT. Da muss die Geschäftsführung schon selber mit ran. Und es ist ein Thema, was wirklich Chefsache, Chefinnensache sein muss. Und lass uns direkt die zweite Umfrage hinterherhauen, wenn es geht. Ja. Weil der Kernpunkt, ich habe eben dieses 1 bis 5 erläutert, mit den Passwörtern, den Patches und so weiter. Das Wichtigste, liebe Menschen da draußen und Zuschauer, ist zum einen die Verantwortlichkeit zu klären, aber auch, wie gut kennt ihr überhaupt eure Systeme? Da bin ich jetzt auch mal gespannt, Susi.
Die Umfrage läuft schon.
Sehr gut.
Sie können auch die Seitenleiste, dafür müssen Sie sie klarisch wieder öffnen, damit Sie es sehen können, aber es wird schon hier fleißig abgestimmt. Und zwei Antwortmöglichkeiten, kenne mich sehr gut aus oder gar keine Ahnung oder nur teilweise. Ich bin gespannt.
Ich bin da auch immer sehr persönlich. Ich bin ein ziemlich großer Mensch, 2,1 Meter. Ich habe Mitte letzten Jahres einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und da ist mir über eine Arztmetapher das auch schon wieder klar geworden. Ich kann die tollsten Sachen machen, aber ich muss als erstes mal wirklich ungeschwärzt komplett meine IT kennen, um überhaupt meine Schwachstellen zu kennen, um überhaupt mich schützen zu können. Beim Arzt ist das jedem klar. Ich brauche ein Röntgenbild, ich brauche ein zumindest kleines Blutbild oder idealerweise großes Blutbild, damit ich überlegen kann, welche Medikamente und was mache ich überhaupt. Bei der IT-Sicherheit ist das irgendwie noch nicht so ganz klar. Und das ist so ein bisschen eine ganz elementare Frage. Klärt die Verantwortlichkeiten und lernt eure Systeme kennen.
Ja, und wir haben 62% aller TeilnehmerInnen, kenne mich sehr gut aus und 38% gar nicht oder nur teilweise. Jetzt würde ich am liebsten nochmal eine Umfrage starten mit gar nicht und teilweise. Und was lernen wir da draus ab heute, ab zum Geschäftsführer und ihn wirklich mal dafür appellieren und sagen, hey, zeig mir mal, wo was ist und ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen.
Ich habe jetzt letztens noch, weil wir auch bei einem größten Unternehmen waren, da hat der IT-Leiter zusammen mit der Geschäftsführung eine sehr schöne Metapher aufgemacht. Und auch unsere BSI-Präsidentin hat das jetzt schön in einem Post gesagt, die Claudia Plattner. Wenn die Feuerwehr kommt, gibt's einen Laufplan, wo man ganz genau weiß, wo man lang muss. Der IT-Vorfall, ein Hacking-Vorfall, ist viel wahrscheinlicher, als dass es brennt oder was geklaut wird oder alles andere. Wir haben eben die Zahlen gesehen. Aber dass dann wirklich man ganz genau weiß, wo man lang muss, hat man das schon mal geprobt? Das ist auch so eine Frage, müssen wir jetzt nicht als Umfrage machen, aber habt ihr den Ernstfall schon mal geprobt? Habt ihr euch schon mal angreifen lassen? Das ist so ein bisschen, und ich finde es auch schön, dass das BSI vor den normalen Sachen mit Update, Passwörter und Co. diese Frage stellt. Wirklich klasse. Und das ist so ein bisschen der Übergang, was tun wir? Wir können, im Endeffekt ist unser Job, für eine Vario, für eine kleine Apotheke, aber auch für große Konzerne und Regierungen, die IT, die Menschen und das Management und am Ende die Arbeitsplätze vor der größten Gefahr, im Hackerangriff zu schützen und robust zu machen. Und das tun wir, indem wir uns schonungslos die Physik, die Technik, Menschen und Prozesse angucken. Meistens erstmal Technik und Menschen. Also wo sind die größten Schwachstellen? Finden das raus. Und am Ende des Tages läuft es zusammen. Ihr habt das eben gesehen bei dem Access Point, wo die Technik und die Physik durchaus zusammengespielt haben. Und am Ende, wir sind ein kleines, aber feines Team. Naja, so klein sind wir jetzt auch nicht mehr mit bald in Richtung 80, 90 Mann steuern. Aber wir haben drei Themen, die wir gut können. Wir hacken und analysieren und schaffen Transparenz. Wir beraten danach ganzheitlich, wie man das halt auch hinkriegen kann, das zu schließen und zu lösen. Und wir schulen und sensibilisieren und halt meistens wirklich mit der Realität und mit dem, was auch greifbar ist für die Menschen.
Und das meinte ich auch, zu Anfang, warum oder wie das entstanden ist, dass es eben nicht über Nacht entstanden ist, die Zusammenarbeit, sondern dahinter steckt wirklich ein individueller Prozess, um eben individuelle Maßnahmen zu erhalten für ein Unternehmen.
Genau. Ich muss wieder zu der Arztmetapher kommen. Der Arzt muss sich Zeit nehmen, man muss einen Anamnesebogen ausfüllen, man muss zuhören. Und das ist auch im Endeffekt das, wenn Menschen sagen, hey, ich würde ganz gerne mal wie der Apotheker mein Unternehmen durchleuchten lassen. Naja, dann können sie auf uns zukommen, bekommen erstmal eine Verschwiegenheitserklärung von uns und dann hören wir erstmal zu, dann versuchen wir erstmal zu verstehen. Und dann schauen wir, wie schaffen wir Transparenz, wie können wir helfen, das zu schließen und wie können wir die Menschen schulen. Und das ist im Endeffekt so das Thema, das ist jetzt mal, da sind ein paar technische Sachen dran, aber es muss ja darum gehen, bei den ganzen tollen Themen, die wir in der IT-Sicherheit haben, dass es im Idealfall erst gar nicht so weit kommt. Also wir sorgen dafür, dass das Eintrittsrisiko, dass es passiert, gesenkt wird, dass wenn es passiert, dass es handhabbar wird, ne, dass nicht direkt alles lahmgelegt wird, dass nicht direkt alle Patientendaten abfließen. Und Reaktionsfähigkeit, also klappt das Backup, können wir es in echt mal testen? User Awareness, wie reagieren die Kolleginnen in der Apotheke dann tatsächlich? Das ist so ein bisschen ein Kreislauf, den wir wirklich vom Eintrittsrisiko zur Auswirkung zur Reaktionsfähigkeit durchgehen. Das ist so das, was wir tun. Im Endeffekt, wir können extrem realistisch testen bis hin zum Thema Industriespionage und einfach mal Transparenz schaffen. Uns ist Wissenstransfer wichtig, dass wir danach auch Aktionspläne liefern, mit denen die Menschen arbeiten können, die Unternehmen arbeiten können und dass man wirklich ganzheitlich sich alle vier Felder, das ist so ein bisschen das, wie wir damit umgehen. Und ich darf vielleicht am Schluss, ich habe das spontan mal mit eingebaut, das ist David, der ist für die IT-Sicherheit in einer Tochterfirma von einem größeren Konzern zuständig. Ich spiele nur mal das ab, was er in einem Termin gesagt hat und mir freigegeben hat, dass ich es hinterher zeigen durfte.
Das war eine so coole Nummer, wie er die IT-Abteilung auch abgeholt hat in diesem Middle-Life-Hacking-Gedöns. Und die ganze IT-Abteilung, da ist dann, glaube ich, das erste Mal verstanden, wie fucking gefährlich und einfach das ist. Und danach haben sie dann irgendwie motiviert. Also sehr motiviert. Und also habe ich so noch nicht erlebt, fand ich grandios. Die ganze Kommunikation war grandios. Also richtig, richtig geil.
Also ich stoppe an der Stelle mal. Ich will damit auch, ist mir wichtig, bei den ganzen Themen, die wir heute hier hatten, mit was alles angegriffen werden kann, wie schnell man eindringt und so weiter. Es ist halt auch eine verdammte Chance. Und was uns auch antreibt, ist, so wie wir es auch bei euch im Team erlebt haben, ne, dass ihr Lust hattet, ey, lasst uns die Sachen noch mal besser absichern. Lasst uns dafür sorgen, dass unsere Kundendaten bei Vario wirklich gut geschützt sind. So macht es halt auch Spaß, in die Unternehmen, in die IT reinzugehen, die IT zu begeistern, Geschäftsführung Transparenz zu geben, dass der Laden auch weiterlaufen kann und auch die Menschen abzuholen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wollte ich am Schluss einfach mal sagen, weil das Thema Awareness und Co., das muss in der Geschäftsführung drin sein, das muss in der IT laufen, das muss aber auch von Kolleginnen quasi in die Köpfe reingehen. Das ist so ein bisschen das, womit ich so ein bisschen abschließen wollte und vielleicht auch um das letzte kleines Appell von mir, bitte, nach dem heutigen Tag, dieser Satz, wer soll mich denn schon hacken? Ja, und auch das Thema, ich bin doch gar nicht interessant, streicht es, nehmt es mit und wichtig auch, nehmt es auch in den Familien für eure Kids, für eure Jugendlichen mit, dass sie zum Beispiel einen zweiten Faktor auch bei Instagram, bei TikTok und Facebook nutzen. Nehmt es aber auch mit in Richtung der älteren Menschen in der Familie, Stichwort Enkeltrick und Co., dass ihr euch da, ihr habt es mit meiner Mutter mit dem Beispiel gesehen. Mit Blick auf die Uhr, ich freue mich jetzt gerne auf eure Fragen. Ich glaube, Susi, du gibst ja auch im Nachgang noch Informationen an die Teilnehmer raus. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe es selten, dass ich auch wirklich eine coole und freundliche Moderation habe, mit der ich sowas zusammen machen kann. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen gefühlt wie so eine Webinar-Teilnehmerin, weil für mich ist das auch unfassbar spannend. Ich habe dich einfach mal reden lassen. Ich habe mitgeguckt und mitgefiebert. Ich habe tatsächlich noch zwei Umfragen. Also bitte noch nicht den Raum verlassen. Ich habe auf jeden Fall für mich persönlich gelernt in der Vergangenheit, sobald ich auf dem Handy eine unbekannte Nummer habe, dann gehe ich niemals mit einem Ja direkt dran, so nach dem Motto Ja, sondern immer mit einem Hallo. Weil dieses Ja können die auch für Fragen, für Zwecke nutzen, dass du es dann eben ja dem Ganzen zugestimmt hast und vielleicht eine Waschmaschine gekauft hast. Und hier kommen wir auch zu der dritten Umfrage. Wurdest du schon mal angegriffen? Jetzt haben wir ja Angriffsbeispiele gehört, gesehen. Und hier einfach mal nochmal eine Frage an die komplette Runde. Wurdest du schon mal angegriffen? Ja, das war eine super schlimme Erfahrung für mich. Nein, zum Glück nicht. Oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das ist so an mir ein bisschen vorbeigegangen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Sie haben auch mehrere Antwortmöglichkeiten, ist aber jetzt, glaube ich, für die Antwort nicht relevant.
Also während die Anfrage jetzt auch läuft, also ich muss sagen, also bei mir ganz privat, ich habe das eben ja schon mal erzählt, auch meine Frau, die wirklich sehr, sehr aware ist, hat mal aus Versehen, als sie Barfußschuhe für unsere Kleine gekauft hat, ist auf einen Fake-Shop reingefallen und hat auch Geld verloren. Ich finde das gar nicht schlimm, dass man darüber redet. Und ich finde, es ist mittlerweile nur eine Frage, und was heißt, ich finde, es ist für Unternehmen gar nicht mehr die Frage, ob sie angegriffen werden, sondern nur wann. Das ist ein bisschen, aber ich bin gespannt, was das Publikum sagt.
Ja, ist ja auch etwas, was einen weiterbringt, woraus man lernt. Und dafür sollte man sich im Nachgang auf jeden Fall nicht schämen, weil nur so lernt man draus, wenn man ein bisschen was an Geld verloren hat. Okay, kommen wir zu dem Ergebnis. Wir haben 65% mit Ja, war eine schlimme Erfahrung. Oder Nein zu fast 30%. Oder ich weiß es nicht, haben wir 6%.
Ah, ich finde das, ich weiß es nicht, sehr, sehr ehrlich, weil viele Unternehmen können es gar nicht genau sagen, ob sie schon mal angegriffen wurden und wissen noch gar nicht, ob Daten abgegriffen wurden. Aber dann sind wir wieder so wie bei dem Thema Transparenz, was ich halt so wichtig finde und was, ja, glaube ich, vielen helfen kann, überhaupt erstmal Transparenz zu schaffen, so wie ich gehe mal zum Check-up zum Arzt.
Ja, genau. Und passend dazu die letzte Umfrage versprochen. Weißt du, was du tun musst? Jetzt wahrscheinlich definitiv, nachdem du auch gehört hast, was Prozac macht. Aber weißt du, vielleicht auch schon in der Vergangenheit, hast du es gewusst, was du hättest tun müssen, wenn du angegriffen wurdest? Ja, aber man lernt nie aus. Oder nein, deswegen bin ich hier in dem Webinar.
Während die Antworten kommen, also zum einen wirst du ja wahrscheinlich hinterher noch teilen, es gibt von uns Artikel, also ihr seid herzlich alle eingeladen. Wir teilen auch viele Sachen Non-Profit. Also ihr merkt ja, dass wir auch bei Prozac uns versuchen, auch in der Gesellschaft ehrenamtlich zu engagieren. Und wir haben bei uns unter der Prozac-Seite halt unter der Knowledge Base verschiedene Artikel. Und da ist auch zum einen der Artikel gehackt, was ist zu tun. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ansonsten nutzt auch sowas wie KI. Ne? Also gerade für Privatpersonen, was muss ich im Falle, ich habe das für Senioren letztens ehrenamtlich gemacht, also einfach ChatGPT mal gefragt haben, hey, ich bin 65 und habe das Gefühl, dass meine E-Mail-Adresse gehackt worden ist, was kann ich tun? Also das hilft auf jeden Fall und im professionellen Umfeld, ja, sind das Kernthemen, bei denen wir helfen.
Und wir haben ein cooles Ergebnis, 50-50, also was soll man da noch sagen? Also ja und ein Nein, deswegen bin ich hier. Ich hoffe, für diejenigen, die heute mit Nein abgestimmt haben, sie sind ein Stück weit aus dem Webinar, ja, können was mitnehmen und sprechen dann im Nachgang auch mit Immanuel. Der wird Ihnen sicherlich da noch ein paar Tipps geben, worauf zu achten ist. Ich würde ganz gern jetzt noch ein bisschen die Zeit nutzen. Ich habe das immer ganz gerne, dass wir am Ende noch 10 Minuten draufhauen und auf Fragen eingehen. Ist das okay, Immanuel?
Ja, ich... Du hast es ja auch sehr, sehr geschickt gemacht vor der Mittagspause und bin gerne so lange da, wie mich die Menschen brauchen.
Okay, sehr gut. Noch ein paar sind auf jeden Fall noch drin, deswegen, ich lese einfach mal laut vor. Hier geht es darum, dass die meisten, warte, ich überspringe mal ein paar, die Frage ist ein bisschen länger. Wie sieht es eigentlich mit Systemen aus, die offiziell End-of-Life-Status haben? Wir nutzen zum Beispiel Shopware 5, was End-of-Life-Status hat. Sind wir dann trotzdem abgesichert?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Frage. Wie man in der Szene sagt, so die EOLs, ne, also End of Life, ist immer das Thema, wenn etwas End of Life ist, ist es in der Regel auch je nach Hersteller aus dem Support raus. Das heißt, es werden auch keine Sicherheitspatches mehr geliefert. So, und generell muss ich erstmal davon abraten, überhaupt Produkte, die End-of-Life sind, einzusetzen. Ganz wichtig jetzt zu meiner Rolle, wir selber verkaufen keine Hard- oder Software und vertreiben auch keine Lizenzen. Also darf ich das sehr neutral sagen, auch ohne einen Interessenkonflikt zu geraten. Bitte, bitte versucht nur Lösungen einzusetzen, die einen Support haben, für die es Patches gibt oder die intern durch eure IT entsprechend supported werden können. EOL muss nicht zwangsläufig direkt zu einem Hacking-Angriff führen, aber End-of-Life ist eine potenzielle Gefahr. Und wie ich das hier gesagt habe, das Eintrittsrisiko steigt, wenn man solche Sachen einsetzt.
Okay, danke sehr. Jetzt habe ich auch ganz kurz eine persönliche Frage bekommen, ob man eine Aufzeichnung bekommt. Sie kriegen alle eine Aufzeichnung und ich hoffe und ich entschuldige mich für meine Tonqualität. Ich habe ganz oft auch im Chat lesen müssen heute leider, bedauerlicherweise, dass mein Ton nicht so gut war. Dafür entschuldige ich mich und ich hoffe, dass es in der Aufzeichnung dann vielleicht besser ist. Ich habe da noch eine Preisfrage, Emanuel, an dich. Ich hoffe, ich darf sie stellen, wie denn das ausschaut bei einem Penetrationstest, wie da die Kosten aufgestellt sind.
Ja, kannst du gerne stellen. Das ist so ein bisschen die Frage, auch was kostet ein Auto? Ich kann sie jetzt nicht ganz präzise beantworten. Ich kann aber sagen, also ich meine, ich komme hier aus Koblenz, ne? Hier ist Canyon, glaube ich, ein sehr bekannter Radhersteller und ich fahre auch gerne selber Fahrrad. Und ich bin das letzte Woche erst gefragt worden, hey, wo fängt denn sowas an, ne, wer einen Penetrationstest macht? Und gerade für Kleinstunternehmen fängt sowas im vierstelligen Bereich an. Und ich sage gerne aus Spaß so, ab dem Preis von 2 guten E-Bikes starten solche Projekte können dann auch natürlich, je nachdem, wie groß es ist, wie intensiv geprüft werden soll und so weiter, auch entsprechend teurer werden. Aber es fängt im höheren vierstelligen Bereich an. Aber am Ende des Tages, wie hat meine Frau gesagt als Grundschullehrerin, ah ja, ist doch okay. Also ich glaube, so ein richtig gutes Smartboard in der Grundschule kostet so um die 10.000 Euro. So roundabout bei einem Smartboard fangen die Projekte an. Wichtig ist aber dann, da geht es dann darum, dass man wirklich einen kompletten, echten Angriff nachstellt, dass man die Sachen analysiert, Handlungsempfehlungen hat und ihr auch danach in der Lage seid, die größte Achillessehne im Digitalen halt von euch zu schließen.
Okay. Dann noch 2 letzte Fragen. Wie kann ich Ethical Hacking lernen oder Pentests lernen? Ich glaube, das braucht nochmal eine komplette interne Schulung, eine individuelle Schulung.
Ja, also ich kann da erstmal so spontan darauf antworten, dass solche Teams wie wir, ich gerade frei, About Us Services, also wir bieten auch so Kurse an, also Ethical Hacking Kurse. Ich hoffe, man sieht das jetzt auf dem Bildschirm, wenn man auf About Us geht und dann gibt es hier solche Kurse, da kann man das lernen. Wichtig ist aber bei so etwas, dass man wirklich sich schon x Jahre mit IT intensiver beschäftigt hat. Ist egal, ob man jetzt aus der Softwareentwicklung, Infrastruktur und Co. kommt, aber das Wichtigste ist wirklich intrinsische Motivation. Und dass einem nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, weil wenn man es nur macht, um reich zu werden, dann wird das schwierig. Man muss wirklich motiviert sein und oftmals sage ich den jüngeren Leuten, nehmt mal an solchen echten Projekten in eurem Unternehmen teil. Ne? Es gibt auch sowas wie Hack the Box. Hack the Box. Academy, das sind solche Themen, die auch ganz gut funktionieren. Also es gibt Hack the Box, es gibt Capture the Flag, es gibt verschiedene Wallenhub und so weiter. Es gibt verschiedene Themen, wo man auch mal for free anfangen kann, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ansonsten geht auf Teams wie uns zu, fragt, welche Schulungsmaßnahmen gibt es dort oder im Idealfall lernt es im eigenen Unternehmen, indem ihr bei solchen Penetration-Tests dabei seid.
Sehr gut. Ich kann dann ja nochmal mit dir zusammen in Ruhe abschließend zusammensetzen und dann die Links nochmal raussenden per Mail an alle Teilnehmenden heute.
Ja.
Genau. Okay. Dann haben wir auch schon ein paar Hinweise bekommen. Vielen Dank für die interessanten Beiträge. Und ich würde auch sagen, wir sind auch schon am Ende angekommen, ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Nochmals Entschuldigung. Ich hoffe, Sie können mich aber jetzt gut hören. Und am Anfang habe ich auch ziemlich viel Blabla geredet. Deswegen, es ist gar nicht so schlimm, wenn Sie es verpasst haben oder nicht gut hören konnten. Das Wesentliche hat dann der Emanuel übernommen und ihn hat man ja zum Glück sehr gut verstehen können. Sie erhalten um genau 1 Uhr eine sogenannte Follow-up-E-Mail mit allen Themen, die wir heute besprochen haben, schön untereinander gegliedert. Und Ich blende Ihnen jetzt noch eine kleine Abschiedsfolie ein. Genau, Emanuel, du müsstest kurz deinen Bildschirm aufhören zu teilen.
Ja.
Das wäre ganz nett. Zack. Perfekt. Und dann sehen Sie zwei QR-Codes. Die haben Sie bestimmt eben auch schon gesehen. Einmal die Kontaktseite von Prozac und einmal die LinkedIn-Seite von Prozac. Die gibt es aber auch später nochmal in der Follow-up-E-Mail als Link. Oder Sie nutzen jetzt noch die Zeit und fotografieren sich das mit Ihrem Handy ab. Keine Sorge, ist kein Hackangriff. Und ansonsten danke ich allen für die Teilnahme an den Umfragen, für die interessanten Fragen. Ich melde mich im Nachgang, weil ich jetzt auch schon gesehen habe, es kamen noch ein paar interessante Fragen rein, aber weil uns die Zeit davon schwimmt, würde ich es erstmal dabei belassen. Emanuel, magst du noch was sagen?
Ich fand es einfach nur schön. Ich bin eher seltener in so einem Format, also ein Webinarformat. Deshalb mir hat es einfach Spaß gemacht und ich, wie ich es eigentlich auch schon bei LinkedIn geschrieben habe, es war schön, einfach mal auch mit einem befreundeten Unternehmen sowas machen zu können. Und ich wünsche mir, dass die Zuschauer für sich im Unternehmen, aber auch privat einiges mitnehmen konnten. Und um es mit den Worten von meinem Lieblingsnachrichtensprecher Ingo Zamperoni zu sagen, bleibt zuversichtlich. Und privat kann ich nur sagen, lasst euch nicht hacken und gegen jedes Gift ein Gegengift. Also kommt gerne auf uns zu. Vielen Dank.
Auch an dich ein großes Dankeschön. Mein Highlight war einfach auch dieses Persönliche in dem heutigen Webinar. Ich finde das toll, einfach dieses Bodenständige, was du ja auch zu Anfang erwähnt hast. Deswegen, mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Und das war's auch schon für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Fragen und Anregungen. Diese wie immer über Social Media oder an unsere Community-E-Mail-Adresse zu finden in den Shownotes. Und um immer auf dem Laufenden rund um Vario zu bleiben, abonnieren Sie diesen Podcast sowie unseren YouTube-Kanal und Sie finden uns auch auf LinkedIn und wir stellen Ihnen noch ein Newsletter zur Verfügung. Also, bis bald!